Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen in dieser Ausgabe des Zeitpolster-Podcasts für cleveres Älterwerden. Mein Name ist Gernot Jochum Müller und ich darf heute Helmut Geisbauer bei uns begrüßen. Helmut Geisbauer ist am Zentrum für Ethik und Armutsforschung aktiv, aber auch in eigener Praxis mit Existenzanalyse und Logotherapie beschäftigt und ist dort in einer Gruppe aktiv, die sich mit Sinn und Erfüllung beschäftigt. Wir unterhalten uns heute über diese große Fragestellung, was passiert, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat über ist und das Geld an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch gar nicht ausreicht. Was das mit uns macht, was wir auch als Zeitpolster in dem Kontext lernen können. Herzlich willkommen, Herr Geisbauer. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat über ist, ist das meistens so für einen selbst ein Zeichen, dass man sich manches vielleicht nicht leisten kann, dass das Geld nicht ausreicht, dass man sich Sorgen macht, wie man Geld einteilt über den Monat, nicht so auf Rücklagen zurückgreifen kann. Was meint denn bei uns dieser Begriff Altersarmut und gibt es denn das überhaupt im reichen Österreich?
Ja, also zunächst einmal die schnelle Antwort auf die zweite Frage natürlich. Haben wir ein gar nicht kleines Problem mit Altersarmut in Österreich? Da würde ich vielleicht ganz vorweg ansprechen, das hat sehr viel damit zu tun, was im Laufe eines Lebens möglich ist. Das ist in Österreich nach wie vor sehr stark geschlechterspezifisch unterschiedlich. Und im Alter sieht man dann diese große Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten, die Männer und Frauen in unserer Gesellschaft haben. Altersarmut ist sehr stark ein Frauenthema und das hat seine Ursachen und Gründe, über die wir sicher noch zu sprechen kommen werden. Es ist aber nicht nur ein Frauenthema. Natürlich gibt es auch armutsbetroffene Männer in Österreich. Was ist Altersarmut? Ja, das ist die große Frage nach dem, wie wir Armut überhaupt begreifen können und wie sich diese Situation dann im Alter spezifisch noch einmal darstellt. Also Armut ist nach unserem Verständnis, das wir auch am unserem Zentrum verfolgen, zu wenig zu haben, um ein normales, ein übliches gesellschaftlich anerkanntes Leben führen zu können, normal mithalten zu können, sich übliche Standards leisten zu können. Das ist in etwa die Vereinbarung, diese wissenschaftliche, statistisch-politische Vereinbarung, wann man von Armut spricht. Und nicht mithalten können, kann man dann in verschiedenen Lebensbereichen sich ansehen. Das kann eine sehr unterdurchschnittliche Wohnmöglichkeit sein oder gar keine eigene Wohnmöglichkeit im schlimmeren Fall. Sehr schlechte Ausstattung, kaum ein Geld, sich vernünftig ernähren zu können, sich kleiden zu können, so dass man gern unter die Leute gehen möchte. Und dann alles, was sozusagen im Leben draußen durch Geld erreichbar ist. Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Miteinander. Und das lässt sich dann in verschiedenen Feldern verfolgen, was das dann mit den Menschen macht oder wie so ein Leben in Armut oder ja unter Armutsbedingungen aussieht. Vielleicht abschließend so zu diesem ersten Statement könnte man sagen, dass arm zu sein bedeutet, in einer kleinen Welt zu leben. Klein im Sinne von wenig Möglichkeiten, wenig Raum, vielleicht auch zurückgezogen aus Gründen, die wir auch noch ansprechen werden, denke ich.
Ich möchte gern am Anfang noch mal einhaken. Das Thema Altersarmut ist ein sehr stark weibliches Thema. Sind das Faktoren, die wir typischerweise kennen aus Familienarbeit, wird übernommen von den Frauen, es werden keine Pensionsbeiträge in dieser Zeit eingezahlt. Das Pensionssplitting ist für die meisten noch ein sehr unbekanntes Wort, über das man dann auch ungern spricht. Ist es dieser Hintergrund oder was ist da stark ausschlaggebend?
Also da ist zunächst ganz sicher im Kern dieses Thema zu benennen, weil es ein Gerechtigkeitsthema ist und weil da einfach aus historischen Gründen, wie sozusagen Lebenssituationen nach dem Krieg sich gestaltet haben und sich das sozusagen weiterentwickelt hat, noch immer so im Kern unseres Sozial- und Wohlfahrtsstaates eigentlich die Idee von einer Kernfamilie steckt oder von einer Familie, wo es einen männlichen Verdiener gibt, der den Rest der Familie erhält. Und daraufhin ist unser Sozialsystem sehr stark angelegt, sehr ähnlich wie in Deutschland. Man spricht da von einem konservativen Wohlfahrtsstaatsmodell aus diesen Gründen, dass es seine Vorzüge hat, aber in dem Punkt der Realität nicht mehr gerecht wird und es dann sozusagen kumulativ nach und nach sich aufrechnend über den Lebenslauf die Nachteile der Frauen quasi multipliziert oder potenziert und die Pensionshöhen aufgrund der Versicherungszeiten und dessen, was sozusagen wie dieses Pensionssystem gestaltet ist, ist der Hauptausschlagpunkt, denke ich, für das Thema Altersarmut aus weiblicher Sicht. Zum anderen ein bisschen gegenläufig von einer Gerechtigkeitsperspektive her betrachtet, hat es auch damit zu tun, dass Frauen im Durchschnitt deutlich länger leben als Männer und dann auch älter werden und sich dann sozusagen wieder Gerechtigkeitsfragen und Armutsfragen stellen oder länger stellen oder schlimmer werden. Genau.
Weil in dem Kontext dann der Partner, der die gute Pension hat, stirbt und übrig bleibt eine kleinere Witwenpension?
Ja, zum Beispiel, also sind die meisten Ausgleichszulagenbezieherinnen sind Frauen, die einfach so geringe Pensionsansprüche haben, dass bis zur Armutsgrenze der Staat einspringt, sozusagen das anzuheben. Und wenn man dann noch ein sich ausdünnendes soziales Umfeld sich vorstellt, das wenig mittragen kann, da haben wir klingt ein bisschen das Thema Alleinsein, Einsamkeit an, das sicher wir auch noch genauer uns ansehen sollten, dann sind viele dieser Menschen auf sich alleine gestellt und auf soziale Unterstützung und sozialstaatliche Unterstützung angewiesen und genau, ja.
Wie können wir das denn so für unsere Hörer und Hörerinnen auch noch mal ein bisschen begreiflich machen? Wie viele Menschen betrifft denn das im Alter? Ist das eine sehr kleine Gruppe? Ist das eine große Gruppe? Kann man das beziffern?
Also die Statistiken, die wir haben, die sind gar nicht so schlecht, obwohl wir eine Sendung füllen könnten mit sozusagen Kritik daran, was besser sein könnte. Das sind Menschen im fortgeschrittenen Alter in etwa so im Durchschnitt der Normalbevölkerung betroffen. Vielleicht auch noch kurz in Klammer gesprochen, das Pensionssystem holt ganz viele Menschen aus der Armut heraus. Also ohne dem Pensionssystem würden sehr, sehr viele Menschen natürlich, weil wir, wenn wir nicht sehr auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, nicht über solche Mittel verfügen, dass wir uns selbst erhalten können in dem Alter. Aber trotzdem, das ist auch eine Leistung des Sozialstaates. Das lassen wir uns auch viel kosten sozusagen, wobei auch die Frage ist, wie hoch die Pensionen verteilt sind, sozusagen noch einmal Gerechtigkeitsfrage. Aber im Alter, also es ist... bisschen, da ist die statistische Gruppe ein bisschen kleiner und da sind die Zahlen ein bisschen unsicherer, aber wir können davon ausgehen, dass so 10-15% der Menschen im Pensionsalter von unter die Armutsgrenze fallen. Das sind alle Mindestpensionistinnen, die hart an der Grenze leben und andere Menschen mehr. Es ist vielleicht noch etwas Zynisches oder zynisch Wirkendes oder was sehr Trauriges anzumerken, dass Menschen, die armutsbetroffen sind, eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben als Durchschnittsbevölkerung. Bei schweren Armutsformen geht es bis zu 8-10 Lebensjahre, die diese Menschen kürzer leben. Also auch das ist ein Faktum, dass da eine Rolle spielt und natürlich auch schlechterer Gesundheitszustand, dann wieder größere Gesundheitskosten im Gegenzug. Und da gibt es auch sozusagen Zusammenhänge, ohne dass das immer 1:1 sozusagen umzusetzen wäre natürlich. Das ist das sozusagen das große Bild.
Das heißt, wir haben hier ganz deutliche Zusammenhänge zwischen dem, wie viel finanzielle Mittel ich zur Verfügung habe und wie ich Zugang habe und mir das aufbauen konnte ins Alter hinein. Das ist ja dazu noch etwas, das wir ausschließlich in der Erwerbszeit tun. Also wenn wir dann mal in Pension sind, können wir unsere Situation ja nicht mehr wesentlich verbessern, außer dann vielleicht mit Zeitpolster, aber das ist enge Fokussierung darauf, aber das heißt, die tatsächlich so diese Auswirkung auf Gesundheitszustand, auf Lebenserwartung. Ich bin einmal sehr erschrocken bei einer Partnertagung in einer englischen Küstenstadt, hat der Bürgermeister mir bei einem Rundgang erklärt, dass es Stadtviertel gibt, wo das Einkommen so gering ist, dass die Lebenserwartung zum angrenzenden nächsten Stadtviertel um 14 Jahre differiert. Ich bin erschrocken, weil 14 Jahre ist da, und wirklich so auf ein Stadtviertel bezogen, auf eine enge Segregation. Jetzt ist es bei uns vielleicht nicht ganz so drastisch, dass wir hier so konkrete Viertel haben, aber es betrifft doch, wie Sie sagen, 10-15% der älteren Menschen. Das ist eine große Gruppe. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, so dieses Thema Einsamkeit hat was damit zu tun. Wir für uns sagen ja, wenn ich die Nachbarn nicht zu Kaffee und Kuchen einladen kann, dann traue ich mich ja nicht mehr, eine Einladung auszusprechen. Das ist als eines der Phänomene, das uns auch begegnet. Was ist denn diese Verbindung von Einsamkeit und Altersarmut?
Ja, ich kenne die Perspektive stärker aus dem sozusagen mittleren Lebensaltern, wo aber der Zusammenhang, denke ich, dasselbe ist. Armut und sozusagen in Not zu sein, hat bei uns einen sehr schlechten Leumund. Jemand, der armutsbetroffen ist, der kann nicht anders, als sich in dieser Situation irgendwie sehr unwohl zu fühlen. Ja, wahrscheinlich, es kommt auf den Kontext drauf an, für diesen Zustand zu schämen. Und das hat damit zu tun, dass Armut bei uns nach wie vor, das ist leider ein nicht wegzubringendes Erbe der Jahrhunderte, Armut von uns als Gesellschaft sehr schnell in Verbindung gebracht wird mit persönlichem Versagen, wenn nicht sogar mit moralischer Anrüchigkeit, mit falscher Einstellung, mit fehlenden Werten, mit, ja, sozusagen, das Bild, denke ich, ist einigermaßen klar geworden, mit Faulheit und solchen Vorurteilen und Stereotypen. Und das hat zum einen damit zu tun, dass Armut für uns meist am Individuum sichtbar wird. Also wir sehen Armut an Menschen. Armut wird verkörpert von Menschen, und aus dieser Perspektive kommen wir gedanklich kaum weg. Also mit dieser Person. Diese Person ist arm, und mit dieser Person stimmt dann möglicherweise etwas nicht, so das Stereotyp oder das Vorurteil, gegen das man dann auch nicht gut anlaufen kann. Also bin ich selbst in dieser Situation, dann wird dieser Gedanke auch mich befallen, oder dieses Denken drüber, das tragen wir auch in uns, zumindest vorreflexiv, wenn wir nicht sehr stark intellektuell dagegen ankämpfen. Vielleicht ist wirklich was mit mir nicht in Ordnung, dass ich jetzt arbeitslos bin. Habe ich falsch gemacht? Habe ich da die falsche Entscheidung getroffen? So in dieser Tonalität werden da die Selbstzweifel sozusagen ständig im Hintergrund sein oder sich auch in den Vordergrund drängen. Tatsächlich ist aber Armut immer auch ein soziales, ein gesellschaftliches Thema, also gesellschaftlich bedingt, mitverursacht, zumindest irgendwie gerahmt. Das verstehen wir gut, wenn wir irgendwie die Idee haben, ein Industriebetrieb sperrt zu, 300 Menschen werden entlassen und die finden keine Arbeit. Da haben wir irgendwie so ein Bild dafür, was strukturelle Bedingtheit von Armut bedeuten kann. Aber dann, wenn wir sagen, das ist ein Arbeitssuchender in der Rechtsterminologie, oder wir sagen, das ist ein Arbeitsloser, dann schwingt da gleich so ganz was anderes mit. Und ich habe selbst in meinem Leben den Gang zum Arbeitsamt, also damals schon Arbeitsmarktservice, erlebt, als ich in meiner akademischen Karriere ein halbes Jahr keinen Vertrag hatte, also nur minder beschäftigt war. Ich hatte keine Garantie auf Weiterbeschäftigung und habe am eigenen Leib erfahren können, was das mit einem macht, also müssen. Und ich war gut ausgebildet, und die Chancen, dass ich sozusagen wieder Anschluss finde, waren hoch, aber das hat mir in der Situation auch wenig genutzt, sozusagen. Und dieses gesamte, sozusagen diese Erfahrungen, die man macht als armutsbetroffener Mensch, und sei es auch nur mit sich selbst, sozusagen, und weil den gesellschaftlichen Diskurs, den kennen wir alle, also das schreckliche Bild von der sozialen Hängematte und vom faulen Arbeitslosen und so weiter, ja. Und dem kommen wir nur schlecht aus. Und das ist so ein Bild dafür, warum Menschen in Österreich so lange als möglich ihre Notsituation geheim halten, verstecken und sich nicht mit dem in die Öffentlichkeit begeben wollen, in welcher Weise auch immer. Und da ist eigentlich das nahe Umfeld ist da fast prekärer als irgendwie ein weiteres. Also es macht einen Unterschied, das in der Nachbarschaft bekannt zu machen. Das ist eigentlich viel schlimmer oder viel prekärer, als wenn ich weiß nicht, in irgendeinem Kontext, Möbelgeschäft im nächsten Ort oder in der nächsten Stadt, da ist es weniger dramatisch, weil das nicht auf mich zurückfällt. Und das alles führt im Grunde dazu, dass armutsbetroffene Menschen häufig Rückzugstendenzen zeigen, sich aus sozialen Zusammenhängen rausnehmen, vielleicht aus einem Freundeskreis, sie nicht sagen möchten, heute kann ich den Stammtisch nicht besuchen, heute kann ich die Rechnung nicht übernehmen, wir machen das alle 2 Wochen unterschiedlich und so. Und damit verlieren diese Menschen das Wichtigste, was sie haben, soziale Einbindung und dann vielleicht auch Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Und die zweite Ebene ist die Selbstwertthematik, die da dann auch ganz stark zuschlägt. Und das würde ich hineinnehmen in das Bild der der Einsamkeit im Alter in Kombination mit Armut. Es gibt natürlich auch andere Bedingungsfaktoren, die Menschen im Alter einsam machen können. Und das überlagert sich dann, würde ich sagen, die Thematik und die sozusagen die Bedingungsfaktoren, ja.
Bevor wir einen kleinen Schwenk darauf machen, was jetzt eine Organisation wie Zeitpolster oder wir als Einzelne auch tun können und uns überlegen können, eine kleine Werbeeinschaltung in Sachen Zeitpolster.
Ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Zeitpolster ist ein neues Vorsorge- und Betreuungsnetzwerk. Wer heute anderen hilft, erhält Zeitgutschriften, die im Alter gegen Betreuung eingelöst werden können. So helfen sie nicht nur anderen, sondern gleichzeitig sich selbst. Die Freiwilligengruppen bei Zeitpolster erbringen einfache alltagsunterstützende Tätigkeiten wie einkaufen gehen, zum Arzt oder Spaziergang begleiten, Gesellschaft leisten, Fahrdienste erbringen, Kinderbetreuung und vieles mehr. Alle Informationen finden Sie auf www.zeitpolster.com.
Der Caritas-Direktor von Vorarlberg hat zu mir einmal gesagt, die Generation, die jetzt quasi alt und von Altersarmut betroffen ist, das ist noch eine Generation der bescheidenen Menschen, die sich mit ihrer Situation irgendwie anfreunden und zurechtfinden, die sich anpassen. Die nächsten Generationen werden das nicht tun. Da wird es möglicherweise ein anderes Denken an Anspruch geben. Wäre jetzt das ein Widerspruch, zu sagen, wir ziehen uns immer zurück, oder ist das vielleicht tatsächlich ein bisschen eine Generationenfrage auch?
Ja, das ist ein spannender Gedankengang. Da kann ich auch nur sozusagen ein bisschen gefühlsmäßige Einschätzungen mir erlauben, und das wird die Zukunft weisen, wie sich das darstellen wird. Aber ich habe da ein bisschen meine Bedenken, weil gerade in unseren wohlhabenden Gesellschaften es enorm schwierig ist, Armutsbetroffenen eine Stimme zu geben. Also es gibt Initiativen und Organisationen, die das sehr gut machen, aber es ist trotzdem ein sehr kleines Randphänomen. Und jetzt die Vorstellung, da kommt jetzt eine neue Generation und die wird dann einfordern, was sie zu verdienen meint. Das würde mich als Armutsforscher freuen, weil es sozusagen im Sinne der Selbstermächtigung jemand sozusagen eine Tendenz wäre, die auch wichtig ist in einem gesellschaftlichen Miteinander und in einem demokratischen Miteinander. Fakt ist, dass Armutsbetroffene politisch nicht vertreten sind. Und das wird für mich so ein bisschen in diese Richtung spielen, der Selbstermächtigung und auch des sozusagen Anspruch einforderns, wie auch immer sozusagen das dann beantwortet wird von welchen politischen Gruppierungen oder von wem auch immer. Also ich würde es als Fortschritt sehen. Ich bin aber sehr skeptisch, dass das eine Rolle spielt, weil wir sehen, zum Beispiel auch bei den Lebensmittelausgaben, bei den Tafeln und so weiter, dass da eher die Tendenz ist, trotzdem alleine da durchzugehen und keine Solidarisierung aufgelegt ist. Weil ich will eigentlich dort gar nicht sein und ich will mich in dieser Rolle nicht mit dieser Rolle nicht so identifizieren, dass ich dann dafür eintreten könnte mit anderen gemeinsam. Das wäre ein bisschen meine Perspektive drauf, die ein bisschen gegenläufig wäre, aber es wird, ist eine Frage, ob sich was ändern wird. Meine Vermutung wäre deutlich weniger als dieses Bild.
Interessante Perspektive darauf, ja. Jetzt, Zeitpolster organisiert Betreuungsleistungen für ältere Menschen. In den meisten Regionen sind wir sehr viel kostengünstiger als andere Angebote. Wir arbeiten da mit Freiwilligen. Was kann denn eine Organisation wie Zeitpolster selber auch tatsächlich tun im Sinne der eigenen Sensibilisierung und auch mit dem Ziel, dass wir ja bewusst auch Menschen ansprechen wollen, auch jetzt aktiv zu werden, um dann ins Alter hinein vorzusorgen, wo man Betreuung brauchen wird. Wie könnte es den Zeitpolster gelingen, hier Gehör zu finden in dieser Zielgruppe oder das nochmal deutlich zu machen, dass das auch unser Anliegen ist?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, wo die Rezepte, denke ich, nicht so einfach von der Decke fallen, weil das Thema sehr sensibel ist, weil das in gewisser Weise, sie möchten ja organisch etwas einsetzen, was eigentlich hilft, ersetzt, kompensiert und da würde ich das Tun an die erste Stelle setzen. Also tatsächlich übers Tun zu überzeugen und zu zeigen und ein bisschen auf die langsame Ausbreitung, aber dafür dieses fundierte Weitergeben setzen. Ich zögere, einen aktiven Umgang mit dem Thema Armut sozusagen programmatisch. Also das müsste man sich gut überlegen, wie man das positioniert, weil es ja dann auch in Richtung so einer Kategorisierung und einer vielleicht dann auch einer ja doch einer Stereotypisierung, die nicht gewollt ist und die man auch abfedern kann oder aber man ist sozusagen in diesem Feld der Stereotypen drinnen, die einfach heiß sind oder die einfach ungut sind und da im Weg stehen könnten. Ich denke, es gibt ja diesen zweiten Begriff neben der Armut, den der sozialen Ausgrenzung. Und das wäre ein bisschen, denke ich, die Schiene, über die man das auch ein bisschen gedanklich legen könnte und unter Umständen auch begrifflich vielleicht auch, ich denke, das ist ja auch etwas, das sie durchaus für sich in Anspruch nehmen, sozusagen Menschen zusammenzubringen. Angebot und Nachfrage sind jetzt zwei. sehr rechnerische Begriffe, aber es geht da um ein Beziehungsangebot oder ein Hilfsangebot und um Bedürfnisse, die da gestillt werden. Und es geht um ein Miteinander, denke ich. Ich glaube, das ist das, was Zeitpolster so ausmacht. Und ein Miteinander, das sich so solidarisch organisiert, in einer klugen Weise über dann Strukturen hinweg, also sich sozusagen auch ein Zeitkonto aufbauen kann als jemand, der sich da aktiv beteiligt. Das ist ja auch so etwas, was ein Miteinander sozusagen symbolisiert. Ist auch ein bisschen eine Genossenschaftsidee oder sowas auf einer anderen Ebene.
Ja, genau.
Und insofern würde ich da sehen, dass da die Ansatzpunkte sind und dass sie ja mittendrin sind im Tun und was das Sensibilisieren betrifft, da würde ich sehr stark in diese Richtung gehen, ein Auge dafür zu haben, aber auch eine große Sensibilität, das dann nicht gegen den Wille ist ja schon was Deklariertes, aber gegen das Gefühl der Menschen, die man da hat, das zu thematisieren oder irgendwie da, ja, ich glaube, da braucht's und das traue ich allen zu, die bei Ihnen tätig sind, das Fingerspitzengefühl. Alles, was sozialarbeiterisch möglich ist, also sozusagen Unterstützung ermöglichen, ist natürlich super. Ich glaube, im fortgeschrittenen Alter sind da die Angebote aber eher sehr, sehr überschaubar. Aber ich denke, sich schlau zu machen, was kann man diesen Menschen noch empfehlen, und wäre es nicht möglich, würde es dich interessieren, da mal Kontakt zu haben oder was drüber zu erfahren, was da an Hilfsmöglichkeiten gibt, so irgendwie stelle ich mir gerade die Ansprache vor.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir gemerkt im Gespräch, wir kommen ja selber nicht aus. Also so diese Zuschreibung, huch, da ist jemand, der ist vielleicht von Armut betroffen, ist vielleicht nicht so angezogen, wie wir das für angemessen halten, ist vielleicht sogar nicht so gepflegt, oder kann eben nach dem Treffen nicht mitgehen, wenn man was trinken geht, weil es finanziell nicht geht, oder man weiß es nicht, man traut sich vielleicht auch nicht drüber sprechen. Da sind wir immer selber angefragt und selber betroffen von diesen inneren Bildern, die wir mit uns herumtragen, von unseren Prägungen, die wir uns im Laufe des Lebens quasi in den Rucksack gepackt haben. Was können wir denn als Einzelne tun im Sinne unserer eigenen Sensibilisierung? Wie können wir uns quasi mal selber an der Nase nehmen?
Also da würde ich gern ein Bild dazu stellen, von dem ich nicht weiß, wie sehr das auf Altersarmut passt. Und dieses Bild, das ich jetzt noch vom Herrn Caritas-Direktor im Kopf habe, so dieses bescheidene, zurückgezogene, mit nichts auskommen, sozusagen der älteren Generation. Weil ich das Bild dazu stellen möchte, dass armutsbetroffene Menschen nicht als durchgängige Person Opfer ihrer Umstände sind. Also armutsbetroffene Personen, Menschen in Not sind immer auch kompetent in ihrer Lebenssituation, führen ihr Leben. Und da gehört vielleicht das Bescheidenheitsthema vielleicht ein bisschen dazu, sozusagen gut haushalten können, sich trotzdem noch irgendwie Lebenswertes hereinholen können im Idealfall, das ist zumindest meine Hoffnung, vielleicht auch widerständig sein zu können und Rechte und so weiter einfordern zu können. Das wird mit zunehmendem Alter vielleicht weniger stark sein, aber vielleicht erleben wir das in Zukunft. Das wäre sozusagen nochmal anknüpfend an unser Gespräch vorhin, unser Thema vorhin. Aber ich denke, was uns wappnet und was uns miteinander verbindet, das ist Beziehung. Und beziehungsfähig bleiben und Beziehungen halten, löst sozusagen die Barriere auf zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen, die wir ja eh nur gedanklich ziehen oder am Papier oder in der Statistik sozusagen. Und ich denke, was uns helfen kann, ist, lebenszugewandt zu bleiben oder uns alles zu holen, was uns lebenszugewandt sein lässt, Gefühle leben lässt, Wärme ins Leben bringt. Auch ein Stück weit, was uns weiterhin für uns einstehen lässt, unseren Selbstwert pflegen lässt. Aber das ist sozusagen in der Armutssituation, ist das alles massiv unter Druck. Und da können die verschiedensten Dinge Ressourcen werden, also die verschiedensten Bezugspersonen, Begegnungen, Orte und so weiter. Und ich denke, da einen Blick drauf zu behalten, was uns alles im Leben Kraft, Mut, Halt gibt, Schutz bietet, das ist etwas, was wir tun können, um uns zu wappnen sozusagen in Situationen, wo es schwieriger wird. Das ist jetzt bitte alles nicht zu denken als zynisches, denk dir dein Leben schön, wenn es den Bach runtergeht. Da ist natürlich, also da kann massiver Druck entstehen, aber alles, was sozusagen an Ressourcen da ist, und das ist jetzt sozusagen aufs ganze Erleben gedacht, also wenn ich Beziehungen anspreche, auch gute Selbstbeziehungen, guten Selbstbezug, sich selbst gut kennen, kann da natürlich helfen. Und Sie hören jetzt da ein bisschen die therapeutische Überlegung im Hintergrund. Beziehungen, ja, ich wiederhole es immer wieder, das ist das, was uns leben lässt. Und Freundschaften pflegen, Nachbarschaften gut gestalten und vor allem mit sich selbst gut umgehen. Ich denke, das ist etwas, das uns am Ende immer gut tut. Und so gut wir das halten können, wenn wir das Glück haben, das halten zu können, auch über schwierige Zeiten hinweg, dann sind wir da besser ausgestattet als ohne.
Wie gelingt es uns, vielleicht auch unter Armutsvorzeichen, aber nicht nur, ins Alter hinein, mit uns selber gut umzugehen? Wenn wir so die Zeit der Leistungserbringung, der Produktivität, der Erwerbsarbeit hinter uns lassen, ja. Herr und Frau ja. über unsere Kalender sind, selbst ja. und selbst bestimmen müssen, sollen, dürfen, wie gelingt es uns, gut mit uns selber umzugehen?
Da hätte ich jetzt gerne eine sehr schnelle Antwort, aber ich habe eine überraschende möglicherweise für Sie, die vielleicht nicht so oft gehört wird als viele andere guten Ratschläge. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig für uns ist, dass wir trauern, dass wir Verluste betrauern können und über das Betrauern uns Werte, die wir sonst verlieren oder die wir verloren haben und die wir betrauern, über das Zulassen von Trauer, von Traurigkeit, auch von Tränen, uns diese Werte in unser Leben hereinzuholen auf eine andere Art. All diejenigen unter uns, die schon so einen sehr schweren Trauerprozess hinter sich haben und die irgendwie gut damit umgehen konnten, die werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, so ein warmes Gefühl der Traurigkeit, das dann irgendwann da in der Brust da ist, wenn sozusagen der Verlust verarbeitet oder sozusagen durchlebt wurde, das ist vielleicht das schönere Wort, wenn der Verlust wirklich durchlebt wurde. Und das ist ein Bild dafür, dass wir uns diesen Wert, den wir verloren haben, zu uns geholt haben. Also welches Bild sie auch wollen, in die Seele und mithaben. Und auf diese Weise auch mit anderen schwierigen Dingen, die auch betrauern können und dann an Frieden damit finden und auch den Wert, den es vielleicht noch bietet, mitzunehmen, das ist, glaube ich, etwas, das Lebenskunst ausmacht. Und das nicht zu können und sozusagen weiter zu hecheln und abzuhaken und weiter und abhaken und weiter, das bringt uns weiter, lässt uns aber nicht wachsen, macht uns nicht voll, erfüllt uns nicht. Da sind wir da sozusagen immer im, sagen wir, Konsummodus, also die Situation bietet mir was, ich konsumiere das, also ich erlebe das und dann ist es wieder weg. Und bleiben vielleicht ein paar schöne Erinnerungen, aber das, was wir tief durchlebt haben, das bleibt. Und das bleibt uns bis spät hinein, ins späte Alter, bis wir halt irgendwann, ja, bis zu Ende geht. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Anteil daran, der uns Erfüllung bringt.
Ein wunderschöner Gedanke, ein wunderschöner Gedanke. Zum Schluss des Podcasts stellen wir all unseren Gästen immer dieselbe Frage. Es ist jetzt gar nicht so leicht, diese Frage zu stellen nach diesem wunderschönen Input schon. Ich traue mich jetzt trotzdem, nämlich die Frage heißt: Was zählt im Leben?
Ja, ich glaube, Ich glaube, dass Beziehung mein Grundwort wäre, Beziehung zu sich selbst und Beziehung zu anderen, zur Welt draußen. Und das in Verbindung mit Wärme, warme Beziehungen, wärmende, fließende Beziehungen. Fließen dürfen auch Tränen. Das ist auch etwas im Fluss. Und ich glaube, damit steht und fällt das gute Leben.
Herr Geisbauer, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und diese vielen tollen Gedanken, die uns als Menschen wesentlich breiter zeichnen, wie nur an der Frage, ob am Ende des Monats noch kein Geld mehr da ist oder am Ende des Geldes kein Monat mehr da ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und auch von meiner Seite vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.